Cast, der Podcast zur Forschung für die Mobilität der Zukunft. Wir präsentieren euch innovative Forschungsprojekte und wie sie die Mobilität der Zukunft gestalten können.
Frau Zeichert, was ist ein Reallabor?
Für mich ist ein Reallabor ein Freiraum, in dem Innovation wachsen kann und in dem wir prüfen können, wie Innovation auch in echt funktioniert.
Warum lohnt sich ein Reallabor?
Ein Reallabor lohnt sich, weil wir sehr realitätsnah forschen können und sehr schnell mit Hürden konfrontiert werden, die wir so in der Praxis kennen, aber in der Theorie nicht immer nachahmen können.
Was haben Sie aus der Entwicklung eines Reallabors gelernt?
Dass der Wissenstransfer zwischen KMU und Wissenschaft wunderbar funktionieren kann, wenn wir sehr nah an der Realität zusammen Dinge ausprobieren und voneinander lernen.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. MCAST-Folge mit Johanna Drumann
und Felix Schneider. Hallo.
Ganz schön laut hier, wie man das von Baustellen eben so kennt.
Und um den Lärm wenigstens zeitlich zu begrenzen, hat sich das MFAN-Projekt Schaufel Plus etwas ausgedacht.
Dort wurde eine neue Technologie entwickelt und getestet, die Bauverzögerungen durch Kabelbeschädigungen auf Baustellen vermeiden soll.
Aber blenden wir den Baulärm mal kurz aus. Worum es heute nämlich vor allem gehen soll, ist die Methodik, die in dem Projekt angewendet wird. Schaufel Plus ist nämlich ein Reallabor, in dem ein Roboterhund mit verschiedenen Sensoren und insbesondere einem Kabelortungssystem ausgestattet wird, um Daten zum Kabelbestand zu erfassen. Ein Reallabor ist es, weil die Technologie im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts tatsächlich auf Baustellen eingesetzt wurde.
Wir haben in den letzten Folgen ja schon einige Ansätze vorgestellt, die den Wissenstransfer von Forschungsprojekten in die Gesellschaft stärken können. Wir haben über Bürgerbeteiligung gesprochen, wir haben über künstliche Intelligenz vor allen Dingen im Innovationsprozess gesprochen und wir haben auch über Marktvernetzung gesprochen.
Es ging auch schon mehrfach um das Thema Transformation der Gesellschaft, um die Themen Nachhaltigkeit und die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern. Letztlich bieten Reallabore jetzt zusätzliche Chancen für alle diese Punkte, die ja auch nicht wirklich einfach zu lösen sind.
Auch die Bundesregierung hat zum Beispiel im Koalitionsvertrag festgehalten, dass Reallabore und vor allen Dingen auch ihre Regulierung vorangetrieben werden sollen. Das zeigt ja auch wieder, dass darin einiges an Potenzial liegt.
Letztlich sind Reallabore genau das, wonach es klingt. Forschung passiert nicht im Labor, sondern in der realen Welt.
Dadurch sollen vor allen Dingen Nutzerinnen und Nutzer in ihrem jeweiligen Kontext sich zu der Entwicklung äußern können, Bedarfe formulieren und auch Feedback zur Innovation geben können.
Aber ich kann mir irgendwie noch nicht ganz viel darunter vorstellen, wie das in einem Reallabor tatsächlich umgesetzt wird. Also wie baut man so ein Reallabor auf? Welche Ziele verfolgt man genau damit?
Das weiß ich auch nicht so genau und deswegen haben wir heute wie immer zwei Expertinnen bzw. Experten vor Ort, die uns aus verschiedenen Perspektiven Einblicke in die Welt der Reallabore geben werden.
Wir haben das MFAN-Projekt Schaufel Plus eingeladen. Larissa Zeichert, Geschäftsführerin von LAT und Projektleiterin des MFAN-Projekts, wird über Herausforderungen und Chancen von Reallaboren aus der Anwenderperspektive berichten.
Und es gibt ein Expertengespräch mit Professor Dr. Armin Grunwald, der am Karlsruher Institut für Technologie das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse leitet. Er wird den Bericht aus der Praxis in den Kontext seiner Reallaborforschung setzen.
Wollen Sie sich am Anfang einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Mein Name ist Larissa Zeichert und ich leite gemeinsam mit meiner Schwester Arabella Ternsa das Familienunternehmen LAT. Wir arbeiten in der Elektromontage rund ums Gleis.
Sie sind Projektleiterin des MFAN-Projekts Schaufel Plus. Ich möchte einmal kurz erläutern, worum es in dem Projekt Schaufel Plus geht.
In dem Projekt Schaufel Plus wollten wir ursprünglich mal erkunden, wie sich Roboter im Gleisbett bewegen. Wir waren einfach neugierig. Ich selbst komme so ein bisschen aus dem Bereich und ich hatte überlegt, ob wir vielleicht humanoide Roboter einsetzen können, da uns tatsächlich auch am Gleis die Fachkräfte ausgehen. Wir arbeiten nachts, am Wochenende, an Feiertagen. Das ist eine sehr harte körperliche Arbeit und auch unter erschwerten Bedingungen. Dann ein Kollege aus Spaß zu mir gesagt, warum machen wir es eigentlich noch? Kann das nicht ein Roboter tun? Da habe ich gedacht, eigentlich ganz geil. Was haben wir denn so in Berlin? Wer arbeitet mit Robotern? Und bin ziemlich schnell auf zwei Dinge gekommen. Erstens, Boston Dynamics hat einen Hund, den ich gerne mal ausprobieren möchte. Zweitens, der kostet über 100.000 Euro und den können wir uns als Familienunternehmen nicht leisten. Damit ging es auch tatsächlich schon los, weil wir haben uns dann relativ schnell umgeguckt, wer in Berlin hätte denn vielleicht Wissen, was wir nicht haben. Also welche Hochschule arbeitet in dem Bereich? Und wir sind schnell fündig geworden mit der Berliner Hochschule für Technik, die in dem Bereich humanoide Robotik schon eine ganze Menge bieten kann.
Sehr gut. Jetzt hatten Sie eine Idee für eine Technologie, für eine Lösung. Wie kamen Sie auf die Idee, das als Reallabor umzusetzen?
Ich glaube, also mal bei der Definition Reallabor angefangen, ich bin Unternehmerin und für mich sind die Dinge nun mal nur was wert, wenn wir damit irgendwann auch Geld verdienen können. Und dafür muss es sehr nah an der Realität sein. Und für mich ist ein Reallabor nicht nur ein Ort, an dem wir Innovation testen, sondern ein Ort, an dem wir Innovation prüfen und das doch bitte sehr nah an der Realität. Denn ich habe ehrlich gesagt gar keine Zeit, 20 Jahre zu warten, bis ein Produkt so weit ist, dass es für mich funktioniert. Und muss deswegen gemeinsam mit der Wissenschaft da relativ schnell über die Bedingungen sprechen und diese auch testen, die wir eben in der realen Welt, nämlich auf der Baustelle, nicht loswerden.
Und was bedeutet das dann für die Umsetzung? Wenn Sie jetzt, wir vergleichen das Ganze jetzt mal mit einer Übertragung eines oder mit der Testung eines Prototypen im Labor. Was unterscheidet das in der Umsetzung?
Also die Vorbereitung ist aufwendiger. Außerdem muss ich ja die Wissenschaft bzw. die Forscher, die an dem Projekt mitwirken, auch wirklich mitnehmen. Sie müssen auch verstehen, worum es draußen geht, was es vielleicht für zusätzliche Einschränkungen gibt, aber auch welche Möglichkeiten dazukommen. Und das habe ich jetzt auch in dem Projekt nochmal lernen dürfen. Wir können natürlich jetzt nicht so genau eingrenzen. Und gerade wenn es um eine Machbarkeitsstudie geht, kommen Themen dazu, die wir vielleicht nicht vorhersehen konnten. Aber wir haben alle eine ganze Menge gelernt und ich muss auch sagen, die Dynamik in dem Projekt und auch der Motivationsgrad waren unheimlich hoch. Ich weiß nicht, ob wir das in der Uni selbst so hätten nachstellen können.
Hat es viel Überwindung gekostet oder Überzeugungskraft gekostet, als Sie mit den Personen von den Universitäten ins Gespräch gekommen sind und diese Idee des Reallabors aufgebracht haben?
Also ich muss sagen, wir hatten ganz viel Glück. Wir haben von der Berliner Hochschule für Technik einen Doktoranden bekommen, Benjamin. Der hat sich sofort für die Baustelle begeistert. Er war so interessiert an dem, was wir da tun, dass er auch durch seine Fragestellung und durch sein Auftreten vor Ort ganz viele Türen selbstständig geöffnet hat, weil er eben mit allen auf Augenhöhe gesprochen hat und da ein wirkliches, tatsächliches Interesse da war. Und genauso hat er auch geschafft, diese Hürde, diese Angst vor der Technik, mein Team auch zu nehmen. Benjamin hat damals denen viele Einblicke gegeben, hat die auch ausprobieren lassen, den Roboter mal steuern lassen, hat viel erklärt. Und andersrum haben die ihm auch ihre Arbeit erklärt. Und wir sind auch erst in der Machbarkeitsstudie so richtig darauf gekommen, wo ist denn der Mehrwert des Roboters? Was kann der denn, was wir nicht können? Oder wo kann er uns Arbeit abnehmen, die für uns lästig und zeitaufwendig ist, damit unsere Elektriker wieder mit beiden Händen an den Sachen arbeiten können, die sie eigentlich lieben und weshalb sie eigentlich auch Elektriker geworden sind.
Für welche Art von Projekte, glauben Sie denn, lohnt es sich, diese Reallabormethodik anzuwenden?
Also überall da, wo eigentlich KMU, also Unternehmen, so wie wir es sind, mit der Wissenschaft zusammenkommen, sollten wir schnell darüber reden, wo Freiräume für Innovation überhaupt vorhanden sind. Das ursprüngliche Reallabor und sehr schnell dann in die Übersetzung kommen, wenn wir eine Anwendung oder eine Lösung für etwas finden, wie sieht das in der Realität aus? Und können wir die Lösung dort auch ausprobieren? Ich meine, es gibt ja tausendfach Innovationsprozesse und egal mit welchem man arbeitet, ich glaube, dieses Fail fast, was wir so in den letzten 5 Jahren immer mehr sehen, das lohnt sich. Und besonders in der Wirtschaft, wo wir eben dieses Spielgeld auch gar nicht übrig haben.
Haben Sie auch im Nachhinein dann mit Leuten auf der Baustelle darüber gesprochen, wie die Arbeit mit dem Hund wahrgenommen haben? Oder haben Sie mit Leuten Interviews geführt oder sowas, um da externe Meinungen einzuholen? Oder wie sind Sie das angegangen?
Im Nachhinein, wir haben, muss man jetzt ehrlich sagen, keine Interviews geführt und die jetzt in einen sterilen Raum gesetzt und mit denen das aufgezeichnet. Das funktioniert so nicht. Da kommen auch keine ehrlichen Antworten bei raus. Was wir gemacht haben, ich hatte Kuchen dabei, selbst gebacken, der schmeckt nicht immer. Ich glaube, einmal habe ich es total versaut, aber einmal war er auch gut. Und es gab eben im Anschluss dann nochmal den Kaffee oder den Kuchen dazu. Als die Baustellenphase dann auch zu Ende war, wir arbeiten ja nachts unter hohem Zeitdruck. Und dann haben wir um 3 Uhr morgens auch nochmal kurz darüber geredet, wie es denn war, wie sie es denn finden. Viel mehr Rücklauf habe ich in den Wochen darauf bekommen. Da auch mal die Kollegen nochmal einzufangen, ob es dann der Lkw-Fahrer war oder der Schichtleiter, also der Polier bei uns, und mal gefragt, hey, wie war denn die Resonanz so unter euch? Was kam denn da noch hoch? Das war fast viel wichtiger, weil die untereinander auch ehrlicher sind. Der Input ist auch enorm wichtig, weil wenn wir den Roboter später im Tagesablauf haben, ist die Bereitschaft schon da. Und sie sehen es dann nicht das erste Mal. Das ist kein Baugerät, was das erste Mal zu uns kommt, mit viel Angst verbunden, sondern vielmehr entwickelt sich da jetzt eine große Art der Vorfreude. Und wir wollen da ja auch weitermachen und merken eben, der Zuspruch ist da.
Jetzt haben wir über die Motivationen gesprochen. Unterm Strich haben sie gesagt, die waren eigentlich alle ziemlich positiv dabei, die waren alle ziemlich motiviert. Ich habe bei ihnen auch schon rausgehört, dass sie da auch Spaß an der Thematik hatten, aber gleichzeitig haben sie gesagt, es gab auch Hürden, weil es ist natürlich eine Umsetzung in der Realität. Es gab auch Hemmnisse. Können Sie da kurz drauf eingehen, welche Hemmnisse das waren?
Ja, also mal angefangen davon, dass wir am Gleis arbeiten und wir haben ein Eisenbahnbundesamt, zu Recht, denn Sicherheit geht immer vor. Und dort, wo Züge fahren oder große Baugeräte, müssen wir immer aufpassen, dass Menschen nicht verletzt werden. Das zweite Thema, was schon auch mehr, auf meiner Seite auch mehr Kraft gekostet hat, war die Abstimmung untereinander. Wann finden wir tatsächlich einen Slot, um nachts ins Gleis zu gehen? Wann stören wir den Baustellenablauf nicht so sehr, dass wir vielleicht dort in Verzug kommen, was ja auch für die BVG und deren Fahrgäste überhaupt nicht funktioniert. Es hat da sehr gut funktioniert. Und ich glaube, ein Kerngeheimnis davon ist Kommunikation. Offen sagen, was man will und mit jedem einmal drüber sprechen. Am besten bei einer Tasse Kaffee. Ja, so blöd sich das anhört. Wir sind doch alle Menschen. Und ich habe auch festgestellt, auch von Seiten des Eisenbahnbundesamts und von den Sicherheitsposten, die waren alle bereit, ihre Lösungen mit einzubringen. Und jeder hatte tolle Lösungen. Also ich habe oft Fragen gestellt und einfach gewartet, wie würden die es denn machen? Und ich glaube, es wird oft unterschätzt. Und wir sollten manchmal einfach die Fragen, die die Arbeit machen, gern auch die, die mit beiden Händen arbeiten, wie würdet ihr es denn lösen? Da kommen tolle Sachen bei raus, ob die nun da einen tollen Studienabschluss haben oder nicht. Und es war in der Zusammenarbeit phänomenal. Da haben auch die Doktoranden und auch der Professor super auf die gehört und sind auf deren langjährige Expertise oder Erfahrung eingegangen und haben das akzeptiert und mitgenommen und darauf aufgebaut. Ich glaube, deswegen waren wir sehr schnell und finde ich auch sehr erfolgreich mit dieser Machbarkeitsstudie, weil das alles auf Augenhöhe stattgefunden hat.
Würden Sie am Ende gerne noch eine Message loswerden?
Also das geht vielleicht raus an alle Familienunternehmen und KMUs da draußen. Die Wissenschaft hat einen unglaublichen Wissensschatz. Und gerade wenn wir in Richtung Deep Tech gehen, lohnt es sich, mit den Hochschulen zusammenzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass wir als Unternehmen da mithalten können oder sollten. Und ich habe so sehr profitiert von dem, was die mitgebracht haben, was die an auch Erfahrung und Einsatz und wirklich Hintergrundwissen in der Robotik schon hatten und einfach abrufen konnten. Das hätten wir uns nie erarbeiten können. Und wir haben hier ein Projekt umgesetzt innerhalb von einem Jahr und bei LAT so viel gelernt von den anderen. Ich glaube, man kann das gar nicht in einem Projektbericht zusammenfassen. Ich bin deswegen aber auch großer M-Fan-Fan und kann allen immer nur sagen, macht, fangt klein an. Die Machbarkeitsstudie ist wirklich ein guter Start für uns gewesen. Wir haben ja sogar zwei jetzt schon gemacht. Wir trauen uns jetzt gerade in der Förderlinie zwei. Und ich glaube, man hört es mir wahrscheinlich an. Ich bin super begeistert, was die Themen angeht. Und vielleicht als Geschäftsführerin darf ich das auch sagen. Ich bin überzeugt davon, dass es uns als Firma auch weiterbringt. Also da ist auch ein wirtschaftlicher Nutzen dahinter, auch wenn es wahrscheinlich eine Weile dauert, bis wir dort tatsächlich einen Vorsprung haben, allein die Technik bei uns einzuführen und unser Team mitzunehmen, was die Robotik- und Automatisierungsthemen angeht, hat uns so viel gebracht, das hätten wir mit keiner Weiterbildung so machen können.
Vielen Dank, Frau Zeichert.
Ein Roboterhund, der nachts auf der Baustelle Kabel findet und in Karten einzeichnet, das klingt für mich schon ein bisschen wie Science Fiction. Aber dass die Methodik Reallabor hier einige Chancen für alle Beteiligten bietet, ist ja schon sehr deutlich geworden. Ich bin gespannt, wie Professor Armin Grunwald diese Erfahrung einordnet und wie Reallabore auch die Transformation der Gesellschaft voranbringen können. Hallo, Herr Professor Grunwald, schön, dass Sie heute dabei sind. Möchten Sie sich vielleicht zum Einstieg einmal kurz vorstellen?
Hallo Frau Drummann. Ja, gerne. Also ich heiße Armin Grunwald, bin Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie. Wir kürzen uns gerne mit ITAS ab, das geht dann etwas einfacher. Bin Philosoph von der Profession her, allerdings ist die Technikfolgenabschätzung erheblich breiter, sodass wir mit Thema, zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Energiewende sehr vieles zu tun haben. Und unter anderem auch sehr viel mit Reallaboren.
Was verstehen Sie denn unter einem Reallabor? Also, wenn Sie das jetzt definieren würden oder die Merkmale eines Reallabors herausstellen würden, was würden Sie da sagen?
Also das Wichtigste ist das Wort, wo ja schon das Real drin vorkommt. Also es geht nicht um ein künstliches Labor, sondern um einen Ausschnitt aus der realen Welt. Das sind in meinem Fall hier in unserem Institut in der Regel städtische Quartiere, Stadtviertel, wo halt ganz normal das Leben ja weitergeht. Und trotzdem sehen wir es als ein Labor an. Bei Schaufel Plus ist es eben eine bestimmte Arbeitswelt, die einer Transformation unterzogen werden soll. Und dieses Reale ist dabei ganz wichtig. Dann sind natürlich Reallabore mittlerweile sehr, sehr vielfältig geworden. Ich setze gerne noch als Definitionsmerkmal hinzu eine Transformation für mehr Nachhaltigkeit. Das ist vielleicht bei Schaufel Plus nicht so ganz naheliegend, aber ein bisschen schon, denke ich. Und dass diese Transformation also eine Zielrichtung hat, die nicht nur zum Beispiel der ökonomischen Effizienzsteigerung dient, sondern auch eben darüber hinausgehende, ja, Common Good, Gemeinwohl Aspekte aufweist.
Und wie initiiert man so ein Reallabor?
Nun braucht man vor allen Dingen mal erst eine Idee, eine Transformation, oft unter Zuhilfenahme von Technik, wie ja hier mit dem Roboterhund, muss aber gar nicht sein. Es können auch ganz andere Transformationsprozesse angedacht werden. Und dann geht es darum, in das Reallabor, das noch gar nicht weiß, dass es ein Reallabor werden soll, hineinzugehen, mit den Menschen zu reden, die dort ja etwas zu sagen haben oder die auch nur dort wohnen, wie in städtischen Quartieren, die vielleicht interessiert sind an diesen Forschungen. Und dann geht es eben darum, eine Verständigung herbeizuführen. Man will ja nicht mit den Menschen dort ein Experiment machen. Ja, das wäre ja ganz falsch gedacht. Das muss ein Transformationsprozess sein, an dem die Menschen dort dann selbst auch ein Interesse finden und auch Spaß daran entwickeln, sich sozusagen als Mitgestaltende in diesem Prozess zu verstehen, nicht bloß als Menschen, die da beforscht oder so werden. Und das erfordert eine ganze Menge an Kommunikation und vor allen Dingen Vertrauensaufbau. Wissenschaftlerinnen sind ja in praktischen Umgebungen oft erst einmal irgendwelche, ich will nicht sagen fremdartigen Wesen, aber doch irgendwie anders als halt wir die normalen Bürgerinnen auf der Straße. Und da ist oft eine Barriere, die es erst einmal zu überwinden gilt. Und das dauert auch so seine Zeit, ist und meine Erfahrung.
Sie haben gerade das Wort Markteinführung schon in den Mund genommen, was eine gute Überleitung ist zum Thema Innovationsprozess, der ja aus verschiedenen Phasen besteht, ne, von der Ideengenerierung über vielleicht Machbarkeitsstudien, über die Konzeptionierung, dann eine Prototypisierung hin zur Produktion und eben genannter Markteinführung. An welcher Stelle im Innovationsprozess bietet es sich denn in Ihrer Sichtweise am ehesten an, Reallabore zu nutzen?
Also man kann das sehr unterschiedlich machen, je nachdem, wie man das Reallabor designt. Ich nehme mal den Roboterhund wieder als Beispiel. Dafür eignet er sich wirklich sehr gut. Man könnte natürlich in einem sehr frühen Stadium, wo es noch um Designfragen geht, oder sogar noch davor, wo es um ein Lastenheft geht, was ein solcher Roboterhund eigentlich können sollte und was er auf keinen Fall können darf. Ja, da könnte man natürlich schon eine Art, sagen wir mal, Brainstorming mit den vor Ort tätigen Menschen machen. Das würde man vielleicht noch gar nicht als Reallabor bezeichnen, aber es ist schon so eine Hinführung dahin. Das eigentliche Reallabor braucht dann natürlich schon einen funktionsfähigen Roboterhund, der aber noch nicht so festgelegt sein sollte, dass man nicht mehr gestalten kann. Also es muss noch Gestaltungsoptionen geben. Sonst ist es ja eine Markteinführung eines fertigen Produkts. Das würde ich nicht mehr als Reallabor bezeichnen.
Okay, wir haben jetzt ein bisschen so über die Funktionsweise von Reallaboren gesprochen. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen rübergehen zum Thema Nutzen und Chancen, die ein Reallabor bietet. Und deswegen fange ich mal an mit einer Frage, die sich ein bisschen auf den Empfand bezieht. Denn die Projekte sind ja sehr technologiefokussiert und weniger in so eine sozialwissenschaftliche Richtung, wie Sie das ja viel gemacht haben, und haben deswegen auch häufig keine oder nur eine schwache Verbindung zur Zivilgesellschaft. Lassen sich Reallabore da überhaupt umsetzen und schaffen die da einen Mehrwert?
Also schon wieder Schaufel Plus, weil dort gibt es ja zwar, sagen wir mal, in dem Betrieb nicht die Zivilgesellschaft, aber es gibt dort arbeitende Menschen. Und dann sind die eben dieses soziale Forum, die mit dieser neuen Technologie dann Erfahrungen sammelt und dann auch mitgestalten soll. Also das hängt wirklich sehr vom Einzelfall ab. Es muss nicht immer die Zivilgesellschaft in so einem anspruchsvollen Sinn sein. Es kommt darauf an, dass man gestaltende Menschen, betroffene Menschen sozusagen in den Prozess einbezieht, um letztlich ja von deren Erfahrung, deren Klugheit, deren Perspektiven zu profitieren. Also letztlich sollen dann ja, Idealbild, alle einen Gewinn daraus ziehen. Die Menschen, die da vor Ort betroffen sind, weil es dann Lösungen gibt, in die sie ihre eigenen Wünsche mit reingelegt haben, aber auch vielleicht andere Anbieter von Technologien, die dann viel zielgenauer auf diese Bedürfnisse, auf die Wahrnehmung der Betroffenen vor Ort auch eingehen können.
Das ist eine sehr schöne Überleitung zur letzten Frage. Auch Sie haben ja das Thema Transformation, nachhaltige Transformation der Gesellschaft schon angesprochen. Und wir hatten da in der ersten Folge mit Thorsten Koska vom Wuppertal-Institut auch schon drüber gesprochen. Und der hat auch schon erwähnt, dass Reallabore hier eine wichtige Rolle für eben zum Beispiel die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern und auch ihre Akzeptanz spielt. Was würden Sie denn jetzt sagen, welche Chancen bieten Reallabore auf der einen Seite für Forscherinnen und Forscher, auf der anderen Seite aber eben auch groß gedacht für die Gesellschaft und ihre Transformation?
Ja, ich fange gerne mal mit dem kleineren Teil an, was kommt für die Wissenschaft dabei rum. Für die Wissenschaft wäre es ja schlecht, wenn es sozusagen nur ein Transfer nach außen ist, aber es käme nichts zurück. Dann wäre es ja so eine Art Ingenieurbüroartiges Dasein, das seine Rechtfertigung hat. Aber dafür muss man jetzt nicht Wissenschaft irgendwie dann auch beauftragen. Es muss etwas zurückkommen. Was hat die Gesellschaft davon? Es sind sich ja fast alle einig, dass wir eine Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise, Gesellschaftsform brauchen. Wir haben aber das Problem, sobald in Berlin oder top-down, wo auch immer, irgendetwas beschlossen wird, dass viele Menschen dann sehr schnell so einen Reflex haben, abzuwehren, was von oben kommt. Ich muss jetzt gar keine Beispiele wie Heizungsgesetze oder sowas nennen, ja, Klammer zu. Dieser so ein Reflex, so eine Abwehr dessen, was von oben kommt. Und so ist eine große Chance der Reallabore, dass man den Menschen nichts aufpropft, sondern sie zu Mitakteuren macht, ja, ein Empowerment geradezu betreibt, dass Menschen, die in einer Realumgebung leben und da bestimmte Beobachtungen haben, auch bestimmte Defizite wahrnehmen, etwa in Karlsruhe wird es im Sommer gelegentlich außerordentlich heiß, ja, das ist eine Erfahrung, die ist vor Ort da, und dann mit den Menschen gemeinsam zu überlegen, wo sind denn Strategien für ein besseres Mikroklima auch unter Bedingungen des Klimawandels zu sorgen. Also sie quasi nicht nur mitzunehmen, das wiederhole ich noch einmal, das ist so passiv irgendwie, sondern Menschen selber mit in die aktive Rolle reinzuholen.
Wir sind ja mit der Frage eingestiegen, was ist eigentlich ein Reallabor, weil wir uns da beide nicht so viel drunter vorstellen konnten. Und was ich auf jeden Fall heute mitgenommen habe, ist, dass ein Reallabor in der echten Welt stattfindet und es ermöglicht, Lösungen gemeinsam zu entwickeln.
Gemeinsam mit Kooperationspartnern, aber auch gemeinsam mit Nutzenden. Und durch diese Kooperation entsteht irgendwas. Es entsteht die Chance für mehr Akzeptanz und für die Anwendungsbereitschaft letztendlich. Aber was brauchen wir dafür? Wir müssen uns Zeit nehmen. Wir müssen uns Zeit für Kommunikation nehmen, die auch auf Augenhöhe stattfindet. Und wir brauchen ein Vertrauen, dass daraus irgendwas Nachhaltiges entstehen kann.
Jetzt habe ich irgendwie Lust, auch mal Teil eines Reallabors zu sein und diese ganze Forschung und dieses ganze Erlebnis selber zu haben.
Das kann ich voll nachvollziehen. Mir geht's da ähnlich, aber in der nächsten Folge starten wir erstmal eine kleine Reihe.
Und darin soll es um Geschäftsmodelle gehen. Wie entwickelt man eigentlich so ein Geschäftsmodell und wie sorgt man dafür, dass es auch langfristig erfolgreich ist? Diese Fragen wollen wir gemeinsam beantworten.
Und zwar gibt's in der ersten Folge einen allgemeinen Überblick über das Thema Geschäftsmodelle. Anschließend werden wir uns dann mit verschiedenen Geschäftsmodellen beschäftigen, zum Beispiel mit dem Thema Ausgründung und Startups.
Dazu später mehr. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass ihr ebenfalls viel Neues gelernt habt und mitnehmen könnt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert und teilt uns gerne. Bei Fragen oder Anregungen wendet euch gerne an impact@tuff.com. Wir hören uns beim nächsten Mal.